im Bundestag debattiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Werner Schoninger jetzt.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschland-Prognose rechnet die Deutsche Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Deutschlands Exporte sind im April gesunken. Vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamts deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in die USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland sind den Angaben zufolge im April um 3,9% gestiegen. Der Großteil kam wie üblich aus China. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im eskalierenden Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Aus Washington, Ralf Borchert.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Wie es zwischen US-Präsident und reichstem Mann der Welt weitergeht, scheint offen.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunst, Handwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Festivals, Seifert, wies im rbb24-Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Unter anderem sei ein Clean-Up-Day mit 40 freiwilligen Helfern geplant, so Seifert. Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Köln hat einen neuen Trainer. Nach Angaben des Vereins ist es Lukas Kwasniok, der vom Zweitligisten Paderborn an den Rhein wechselt. Kwasniok folgt auf Friedhelm Funkel, mit dem sich der erste FC Köln nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte. Sein Vertrag geht bis Mitte 2028. Und soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 19 Grad und in Buch 18, in Eberswalde 16 und in Klettwitz 21 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice um 11.05 Uhr mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ruhland und Schwarzheide Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle auf der A13 Richtung Berlin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Stiftung zurückgeben. Der Auftrag steht schon im Namen. Vor 30 Jahren wurde die Stiftung gegründet, um Kunst- und Alltagsgegenstände aus ehemals jüdischem Besitz an die rechtmäßigen Erben zurückzugeben oder, sofern nicht möglich, aus dem Erlös jüdische Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen zu fördern. Wie lässt sich aber die Herkunft von geraubtem jüdischem Besitz heute überhaupt noch bestimmen? Und was geht das heutige Erbinnen und Erben oder auch Antiquitätensammler an? Darüber hat RBB24-Redakteurin Ursula Voss-Henrich mit der Stiftungsvorsitzenden Sharon Adler gesprochen.
Vis-à-vis. Frau Adler, 30 Jahre Stiftung zurückgeben. Was feiern Sie da im Besonderen? Was ist Ihnen da besonders wichtig?
30 Jahre Stiftung zurückgeben, Stiftung zur Förderung jüdischer Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Das ist tatsächlich schon für so eine eigentlich relativ kleine Stiftung, die nur ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht, doch eine große Leistung, auch mit einem kleinen Kapital. Das ist tatsächlich schon eine Leistung und das muss natürlich auch gefeiert werden.
Ja, zum 30. Jubiläum haben Sie ja im Abgeordnetenhaus Berlin eine Ausstellung über die Stiftung zurückgeben eröffnet. Und das ist eine Ausstellung, die vor allem eben dokumentiert, welche Projekte und welche jüdischen Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen in diesen 30 Jahren gefördert wurden. Das sind Buchprojekte, Kunstinstallationen, Musikaufführungen, historische Forschung. Gibt es da Arbeiten, die Sie besonders bemerkenswert finden oder die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Also im Prinzip spricht mich beinahe jedes der geförderten Projekte an tatsächlich, weil jedes auf seine Art eine ganze eigene jüdische Lebenswelt einer in Deutschland lebenden Jüdin spiegelt. Zum Beispiel ist das ein Projekt der Historikerin Jael Geis, die auch hier in Berlin lebt und die sich beschäftigt hat mit der Situation von Überlebenden nach 1945 im Arbeitsleben. Sie hat dazu ein Buch publiziert, Arbeiten nach der Shoah. Und da ging es tatsächlich um die Zerstörung der beruflichen und wirtschaftlichen Existenzen von Jüdinnen während der NS-Zeit. Und nach 1945 war es ja so, dass sich genau auch diese Frauen nicht wieder in ihre alte Position zurückversetzen konnten. Viele konnten ihre beruflichen Ausbildungen oder Studien gar nicht betreiben.
Das heißt, es werden jüdische Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen von der Stiftung gefördert, die sich aber auch gezielt mit jüdischem Leben in Deutschland befassen.
Es werden im Speziellen Frauen aus unterschiedlichen Bereichen und auch Genres gefördert, also Kultur-, Sozialwissenschaftlerinnen, Filmemacherinnen, Musikschaffende, Dramaturginnen. Und man muss halt auch sagen, das Thema Shoah steht jetzt vielleicht nicht so als Headline über dem Projekt, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man eigentlich schon, dass es eine Auseinandersetzung mit der eigenen familienbiografischen Auswirkung auch der Shoah-Erfahrungen innerhalb der eigenen Familie auch auf die zweite und dritte Generation ist, womit sich die Stipendiatinnen in ihren ganz unterschiedlichen Projekten beschäftigen. Ein Beispiel wäre die in Berlin lebende israelische Künstlerin und Filmemacherin Anat Manor, die einen Dokumentarfilm gemacht hat mit dem Titel ID, israelisch-deutsche Partnerschaften. Und da geht es tatsächlich eben um diese Zweierbeziehung. Also die eine Seite ist jüdisch-israelisch und die andere ist deutsch und nicht jüdisch. Gerade heute sind ja viele Israelis in Berlin schon seit einigen Jahren und haben hier auch eine sehr große Kulturszene aufgemacht und bringen da auch eine ganz neue Perspektive nach Berlin. Und man darf aber nicht vergessen, dass auch viele aus dieser Gruppe auch familienbiografische auch Wurzeln haben hier in dieser Stadt und sich hier vielleicht auch erstmals wieder mit ihrer Familiengeschichte vor der NS-Zeit beschäftigen.
Bisher wurden 200 Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen von der Stiftung unterstützt. Und jetzt ist ja auch so eine Zeit, nach 30 Jahren vielleicht so eine kleine Bilanz zu ziehen und zurückzugucken und vielleicht auch auf die Anfänge zu gucken. Wie waren denn die Anfänge? Das hat ja eine Geschichte, die mit einer Person verbunden ist und die heißt Hilde Schramm.
Ich war damals noch nicht dabei. Ich kann nur sagen, es war eine Gruppe jüdischer und nicht-jüdischer Frauen gemeinsam, die Idee zur Gründung der Stiftung zurückgeben hatte. Eine der Gründerinnen ist Hilde Schramm, die Gemälde geerbt hat aus dem Besitz ihres Vaters, von dem sie ausgehen musste, dass diese Gemälde unrechtmäßig Juden und Jüdinnen geraubt worden sind. Sie hat die Gemälde verkauft. Sie hat damit den Grundstock der Stiftung zurückgegeben, etabliert und das war dann die Basis für die Vergabe von Stipendien bereits im Jahr 1995.
Das ist die kurze, knappe Gründungsgeschichte, genau. Und die Idee war ja immer, genau diesen Gedanken des Zurückgebens weiterzuführen. Nun haben wir 2025, 80 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus. Was heißt das denn jetzt, wenn man das verkürzt auf das Stichwort Nazi-Erbe bringt? Es ist immer schwieriger, auch wirklich zu ermitteln, woher kommt denn vielleicht ein Erbstück? Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit damit um?
Bei der Fülle von geraubtem jüdischem Eigentum, was systematisch in dieser Zeit Juden und Jüdinnen weggenommen wurde, diese gesamten Güter vom Löffel bis zum Tischtuch, über die Schreibmaschine bis zur Kamera, alles ist tatsächlich in nicht-jüdische deutsche Haushalte gesickert und über ganz Europa natürlich verteilt. Wir sprechen, und das ist mir persönlich aber wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht nur über Kunstwerke sprechen, dass wir nicht nur darüber sprechen, dass es Dinge waren von hohem monetären Wert, sondern eben um diese Dinge des alltäglichen Gebrauchs, die natürlich auch einen emotionalen Wert darstellen.
Aber oft ist es den Besitzenden gar nicht unbedingt bewusst, was sie da in der Hand haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich aus dem Erbe von Großmutter, Großvater, Schränke, Besteck, Bücher, was immer erbe, da ist ja kein Aufkleber dran.
Das ist richtig, aber ich denke, man kann schon selber auch in der eigenen Familiengeschichte mal so ein bisschen nachforschen. Es gibt ja vielleicht das ein oder andere Familienalbum und vielleicht tauchte da das Schmuckstück eben plötzlich auf und war vorher nicht da. Oder man weiß eben einfach, dass die Familie in dieser Zeit, von der wir hier sprechen, nicht viel Geld hatte und plötzlich waren dann aber eben Möbelstücke vorhanden. Oder eben doch ein Flügelklavier, wo aber niemand Klavier eigentlich gespielt hat. Woher stammten denn diese Gegenstände? Ich denke schon, man muss sich da ein bisschen Mühe machen. Und ich denke auch, dass es sich viele auch zu einfach machen. Dass viele einfach nicht genau hingucken, woher hatten denn meine Urgroßeltern genau auch diese Taschenuhr, wo ein Monogramm vielleicht drauf zu sehen ist, was aber niemandem in der Familie zuzuordnen ist. Also man kann schon doch ein bisschen auch Detektivarbeit in der eigenen Familie betreiben.
Jetzt, nach so vielen Jahren, droht da nicht die Gefahr, dass das auch in Vergessenheit gerät, weil die Objekte immer schwieriger zuzuordnen sind, weil vielleicht auch so ein Bewusstsein in der vierten Generation gar nicht mehr so da ist. Was bedeutet das für Ihre Arbeit, für die Stiftung?
Also erstmal, es ist natürlich sehr, sehr spät tatsächlich. Also wie will ich denn heute noch tatsächlich eine Spur einer Kette mit Anhänger zurückverfolgen zu einer jüdischen Familie? Und das ist aber eben auch ein Zweig der Stiftung zurückgeben. Es kommen mehr und mehr Menschen genau dieser dritten und vierten Generation heute auf uns zu und fragen uns, die Stiftung zurückgeben, können Sie uns helfen? Ich weiß, weil es eigentlich ein offenes Familiengeheimnis war, dass wir hier Dinge in unserem Besitz haben, die uns niemals gehört haben, die Juden und Jüdinnen gehört haben. Können Sie uns dabei helfen? Na, das ist natürlich sehr schwierig. Die Stiftung zurückgeben wird nicht gefördert. Wir tun aber unser Bestes. Und ich sage dann diesen Menschen immer, bitte behalten Sie das. Verkaufen Sie das bitte nicht. Behalten Sie es und sprechen darüber. Sprechen Sie darüber zu Weihnachten, Neujahr, bei allen Familienfesten. Machen Sie das in Ihrer eigenen Geschichte publik und machen Sie das zu einem Teil Ihrer Familiengeschichte. Weil das ist das, was wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist. Das ist ein ganz aktiver Akt des Sichtbarmachens und des Nichtzulassens, dass etwas vergessen wird, was nicht vergessen werden darf.
Es geht sicher um Dinge, die man im Haushalt, die man in einem Erbe findet. Aber es geht vielleicht ja auch um Dinge, die man auf einem Trödelmarkt findet oder im Antiquitätenladen. Was tun, wenn ich auf der Suche nach einer hübschen, ich sag mal, Silberschale bin und viele Fragezeichen habe?
Also erstmal liegt es ja im Prinzip in der Verantwortung der HändlerInnen. Die Leute wissen schon, woher diese Objekte stammen. Wenn Sie jetzt als Privatperson auf den Trödelmarkt gehen und sehen eine hübsche Vase oder eine Silberschale und denken sich so, das könnte gut aus der Zeit zwischen 1915 bis 1930 stammen. Auch da würde ich sagen, kaufen Sie das, sonst kauft es jemand anders, weil Sie sind diejenige Person, die sich genau diese Gedanken machen und stellen die vielleicht irgendwo schön hin und sie können vielleicht im Freundeskreis oder Familienkreis genau auch über ihre Gedanken sprechen. Mensch, also eigentlich könnte diese Schale aus ehemals jüdischem Besitz stammen.
Gibt es auch ein persönliches Anliegen bei Ihrer Arbeit für diese Stiftung oder bei Ihrem ehrenamtlichen Engagement als Enkelin und Urenkelin von Shoah-Überlebenden und Ermordeten?
Ganz bestimmt. Also es ist tatsächlich auch immer ein persönliches Motiv dabei, sich zu engagieren. Erstens wurde ich von der Stiftung Zurückgeben auch zweimal im Laufe der Jahre gefördert mit meinen Projekten, die ich eingereicht habe. Aber es ist eben auch so, dass ich in meiner eigenen Familiengeschichte gesehen habe, dass die Frauen in meiner Familie ihre Berufswünsche nicht realisieren konnten. Das war eben tatsächlich nicht möglich. Und ich denke, das ist auch etwas, was mich an der Stelle geprägt hat, weil das ein Unrecht ist, was ich an dieser Stelle erfahren habe, wo ich gesehen habe, dass auch im späteren Leben meine Familienangehörigen dann Berufe ergreifen mussten, die jetzt nicht unbedingt ihr Wunschberuf war, aber aus dem einfachen Grund, weil sie eben ihre Ausbildungen nicht beenden konnten, sondern eben erst später in ihrem Leben dazu kamen.
Frau Adler, was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre für die Stiftung Zurückgeben?
Eine institutionelle Förderung, damit endlich unsere Arbeit auf feste Füße gestellt werden kann und natürlich auch viel mehr Spenden und viel mehr Aufmerksamkeit tatsächlich eben auch für dieses Thema.
Sharon Adler, Fotografin, Journalistin und ehrenamtliche Vorsitzende der Stiftung Zurückgeben. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Ich danke Ihnen.
RBB24-Redakteurin Ursula Voss-Henrich im Gespräch mit Sharon Adler, der Vorsitzenden der Stiftung Zurückgeben. Die Ausstellung über die Stiftung können Sie noch bis zum 11. Juli in der Wandelhalle des Berliner Abgeordnetenhauses besichtigen. Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.
Sport Update.
Mit Jakob Rüger einen schönen Freitag. Der Fußball-Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat nach wochenlangem Suchen endlich einen neuen Cheftrainer gefunden. Lukas Kwasniok wird die Domstädter zur neuen Saison übernehmen. Der 43-Jährige kommt von Zweitligist Paderborn und hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das gab der FC heute offiziell bekannt. Nesrin Elnabolsi.
In den letzten Wochen kursierten so einige Trainernamen rund ums Kölner Geißbockheim. Nun wird FC-Wunschkandidat Lukas Kwasniok als Cheftrainer übernehmen, der sich auf eigenen Wunsch beim Zweitligisten in Paderborn hatte freistellen lassen. Dort stand der 43-Jährige 4 Jahre lang an der Seitenlinie und verpasste zuletzt nur knapp den Paderborner Aufstieg. Auch Friedhelm Funkel hatte sich nach seiner erfolgreichen Kurzrückkehr mit 2 Siegen und dem geglückten Aufstieg ein weiteres Jahr beim FC vorstellen können. Allerdings sprach sich die Mehrheit im Verein für einen neuen Cheftrainer aus als langfristige Lösung. Denn Kwasniok steht nicht nur für intensiven Offensivfußball, er gilt auch als emotionaler Motivator, der Spieler weiterentwickelt und auf junge Talente setzt. Der gebürtige Pole, der erstmals in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen wird, soll zukünftig für Kontinuität und Entwicklung am Geißbockheim sorgen.
Das wäre aus Kölner Sicht wünschenswert. In den letzten 2 Jahren gab es 5 verschiedene Cheftrainer beim FC. Laut Medienberichten zahlen die Kölner übrigens eine Ablösesumme von rund 1 Million Euro an den SC Paderborn. Und soweit der Sport zur Stunde.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus. Und in Richtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten plus hier. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, gute Nachrichten von der A100 Richtung Neukölln. Der Britzer Tunnel ist wieder offen, aber es gibt noch Stau auf der Umfahrung Übergrade und Blaschko-Allee. Und B1, B5 auf der Straße Alt-Kaulsdorf stadtauswärts gibt es in Höhe Chemnitzer Straße Behinderungen durch einen defekten LKW, Stau ab Alt-Biesdorf. Etwas länger dauert auch in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und den Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Schiefelbeiner Straße. Und Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Bis Donnerstag viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, rundherum Stau. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Werner Schoninger. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt. So sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Das treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump überwiegend positiv bewertet. Außenminister Wadephul sprach gestern Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im rbb24-Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht. Wichtig sei gewesen, dass er beim Thema Ukraine klargestellt habe, dass Russland der Aggressor ist. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Kritisch hat sich die außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion geäußert. Deborah Düring sagte im Deutschlandfunk, Merz habe sich bei Trump angebiedert. Er habe die Chance vertan, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten. Bundeskanzler Merz selbst hat unmittelbar nach dem Besuch im Weißen Haus im ARD-Brennpunkt die Gesprächsatmosphäre gelobt. Seine Einladung, nach Deutschland zu kommen, habe Trump angenommen.
Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Annette Kufner, RBB 24, Landespolitik.
Künftig soll es einen Grenzwert von 3,5% geben. Greifen soll die Regelung ab 1. Januar 2026. Das automatische Verfahren zur Erhöhung der Diäten war Mitte April ausgelaufen. Bisher wurden die Diäten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen, auf rund 9.800 Euro im Monat.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunst, Handwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Karnevals, Seifert, wies im rbb24-Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Unter anderem sei ein Clean-Up-Day mit 40 freiwilligen Helfern geplant, so Seifert. Wer über das Pfingstwochenende verreist, muss sich auf Staus auf den Straßen und volle Züge einstellen. Laut der Autobahn GmbH des Bundes dürfte es vor allem auf dem westlichen Berliner Ring und Teilen des südlichen Rings Behinderungen geben. Auf den betreffenden Abschnitten der A10 wird gebaut. Auch auf der A11 Richtung Ostsee und der A12 Richtung Polen ist mit mehr Verkehr zu rechnen. Dort könnten geplante Polizeikontrollen die Reisenden zusätzlich ausbremsen, hieß es. Auch in den Zügen dürfte es voller werden. Für den Fernverkehr meldet die Deutsche Bahn eine größere Auslastung als vor einem Jahr. Sie rät, Plätze zu reservieren. In Berlin und Brandenburg ist auch noch der Dienstag schulfrei. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhofen 19 und in Buch 18 Grad, in Eberswalde 16 und in Klettwitz 21 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in Marokko. Und dabei dreht sich alles um landestypisches Handwerk, das man auf Reisen kennenlernen kann. Mein Name ist Tina Witte. Jedes Jahr im Mai werden im Südosten des Landes tausende Tonnen duftender Blütenblätter und Knospen der Rosen gepflückt und anschließend zu Rosenwasser verarbeitet oder auch Rosenölessenz, einem kostbaren Grundstoff der kosmetischen Industrie. Nicht nur beim jährlichen Rosenfest, einer Attraktion für Touristen aus dem In- und Ausland, dreht sich in der Region alles um die Rosen. Unser Korrespondent Stefan Ehlert hat sich das angesehen.
Früh am Morgen in Marokkos Tal der Rosen, südöstlich vom Hohen Atlas. Am Fuß schneebedeckter Berge plätschern Bäche durch das kühle Tal. Nicht nur der Weizen steht gut dieses Jahr, auch die pink blühenden Damaszenerrosen tragen schwer an duftenden Blüten. Denn ausnahmsweise gab es dieses Jahr ausreichend Regen. Mit ihrem Mann Mohammed schreitet Keltuma Azerbal ihre Rosenhecken ab und zupft mit bloßen Händen Blütenblätter und Knospen ab. Von Sonnenaufgang bis Mittag. Bares Geld sei das.
Die offenen Blüten verkaufen wir sofort an einen Mittelsmann. Die Knospen trocknen wir zu Hause und verkaufen sie später.
In diesem Jahr sei die Ernte hervorragend, sagt die Bäuerin. Mehr als 2 Euro bekomme sie pro Kilo Blütenblätter. Jeden zweiten Tag ernte sie zwischen 20 und 30 Kilo davon. Einen Monat lang dauere die Ernte. Keltuma Azerbal arbeitet wie viele Kleinbäuerinnen auf eigene Rechnung. Die Rosen gehören ihrer Familie. Viele Frauen haben sogar eigene Kooperativen zur Weiterverarbeitung gegründet. Ortswechsel. Auf dem Rosenhof der Familie Sophie arbeiten Tagelöhnerinnen. Etwa 60 Frauen auf 10 Hektar Land. Morgens früh singen sie, vielleicht auch um sich aufzuwärmen. Die Arbeit sei hart, sagt Pflückerin Naima Sahir und zeigt ihre zerkratzten Handgelenke. Seit 4 Jahren hilft sie bei der Ernte aus.
Ich bin froh, jedes Jahr dabei zu sein. Wenn du nicht arbeitest, hast du nichts zu essen. Aber die Hände und der Rücken tun mir weh.
Die Frauen auf Sophies Plantage werden nach Ernteleistung bezahlt. Je Kilo Rosenblüten erhalten sie umgerechnet 40 Cent und kommen so auf etwa 10 Euro Tageslohn. Hakim Sophie ist der Agrarwirt des Familienbetriebs. Schnelligkeit sei bei der Ernte ein wichtiger Faktor, sagt er, denn in der prallen Sonne verlieren die Blütenblätter sehr schnell an ihrer Substanz, den ätherischen Ölen.
Letztes Jahr herrschte Dürre, das Wetter war wirklich ein Problem, denn dann kam der Hagel und traf auf die durch die Dürre geschwächten Rosen.
Statt der 40 Tonnen, die er dieses Jahr erwartet, konnte Hakim Sofi letztes Jahr nur 30 Tonnen Blütenblätter in die eigene Destillerie liefern. Er musste welche auf dem freien Markt zukaufen, um genügend Rosenwasser, Seifencremes und Essenz für seine Kunden herzustellen. Und 2024 war nur eines von 7 Dürrejahren in Folge. Die Produzenten arbeiten mit Tröpfchenbewässerung und weiten die Flächen aus, um trotz Dürre die Erträge zu halten. Doch der Klimawandel, sagt Hakim Sofi, mache ihm große Sorgen. Er bereite sich auf Alternativen zur Rosenblütenproduktion vor.
Wir haben viele Ideen, an denen wir arbeiten. Ich habe 15 Hektar Land in den Bergen gepachtet. Wir wollen Weintrauben für den Verzehr anbauen. Wir wollen Safran herstellen. Wir wollen es mit Stielrosen versuchen, die oft als Geschenk überreicht werden. All das, damit wir unsere Arbeiterinnen und Arbeiter weiter beschäftigen können.
Hakim Sofi zeigt uns Tanks und Destillationsapparate im eigenen Betrieb. Es herrscht eine Bullenhitze. Bei 50 Grad werden die Blütenblätter ein paar Stunden in Wasser eingeweicht. Dieses Wasser wird dann destilliert. Die Firma Sofi ist nur eine von etwa 20 Rosenwasserfabriken im Tal der Rosen. 80% ihrer Produkte gehen nach Frankreich, darunter auch die kostbare Rosenölessenz. Zum Preis von 20.000 Euro pro Liter, ein Rohstoff der Parfümindustrie. Für einen Liter davon müssen 5 Tonnen Blütenblätter verarbeitet werden. Ein immenser Aufwand. Killat N'Guna heißt die wichtigste Stadt im Tal der Rosen. Zum 60. Mal richtet sie in diesem Jahr ihr Rosenfest aus. Eine Messe rund um alles, was sich aus Rosenblüten herstellen lässt. Sogar der Agrarminister aus der Hauptstadt Rabat ist angereist. Das Fest sei eine wichtige Werbeveranstaltung für Marokkos einzigartige Rosenblütenproduktion, sagt der Chef der regionalen Agrarhandelskammer Roua Bouchrif. Eine Zukunft ohne Rosen im Tal der Rosen sei für ihn nicht vorstellbar, trotz Klimawandel.
Sie wissen, die besten Parfüms in Paris werden auf der Basis von Rosen aus Killat N'Guna hergestellt.
Statt der nur 18.000 Einwohner bevölkern zum Rosenfest eher 60.000 Menschen den ansonsten so verschlafenen Ort Killat N'Guna. Zu den zahllosen Touristen aus aller Welt zählt auch ein junger Belgier, den seine rosenliebende Freundin ins Festzelt gelockt hat. Was ihm besonders gefällt?
Die Leute sind sehr stolz auf ihre Produkte. Und nicht nur, weil sie etwas verkaufen wollen, sondern weil sie wirklich damit zufrieden sind.
Rosenblüten aus Marokkos Tal der Rosen. Sie sind der Stolz eines ganzen Landes. Und in diesem regenreichen Jahr steht den Produzenten zum ersten Mal seit langem eine Rekordernte bevor.
Das Lautenbauen hat in Marokko eine lange Tradition. Die dickbauchige Kurzhalsgitarre mit dem besonderen Klang ist nicht nur in Nordafrika beliebt. Aber so ein Instrument ist teuer und die Herstellung dauert mindestens einen Monat. Wie anderen traditionellen Handwerkskünsten in Marokko droht auch dem Lautenbau das Verschwinden. Stefan Ehlert war in einer Werkstatt in Marrakesch, in der auch eine Frau arbeitet.
In seiner kleinen Werkstatt in Marrakesch schleift Buchta Edouani eine Holzlamelle. Es ist eine von vielen, die am Ende gebogen und dann den Resonanzkörper der fertigen Laute bilden werden. Der Meister ist heute 54 Jahre alt und baut seit seinem 12. Lebensjahr diese klassischen arabischen Zupfinstrumente, auf Französisch Lüt genannt, auf Arabisch Ut. Kennzeichen großer Bauch, kurzer, abgeknickter Hals. Sie seien gefragt weltweit, dennoch mache er sich Sorgen.
Der Beruf ist vom Aussterben bedroht, weil die nachfolgende Generation fehlt. Die Leute haben keine Geduld mehr. Die Auszubildenden, die kommen, sind zu ungeduldig. Aber die Laute hat eine Seele. Man braucht sehr viel Geduld, um so ein Instrument zu bauen.
Nur noch etwa 30 Lautenbauer gäbe es heute in Marokko, die meisten seien alt, hat die UN-Kulturorganisation UNESCO herausgefunden. Manche Metiers wiesen sogar nur noch einen einzigen Vertreter auf. Zeit zum Handeln, fand UNESCO-Landesdirektor Eric Fault.
Es ist völlig klar, wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es in 10 oder 20 Jahren keinen einzigen Handwerker mehr in diesen Berufszweigen.
Die UNESCO in Marokko startete gemeinsam mit Marokkos Ministerium für Tourismus und Kunsthandwerk ein Rettungsprogramm. Davon hörte die heute 30-jährige Huda Khairat und bewarb sich bei Buchta Edouani um die 9 Monate dauernde Ausbildung zur Lautenbauerin. Erst hatte sie Betriebswirtschaft studiert, dann beschäftigte sie sich mit Kunsttischlerei. Lauten zu bauen sei ihre Leidenschaft geworden.
Il faut aimer ce qu'on fait.
Man muss das, was man tut, lieben, damit man erlebt, was wir als Flow-Erfahrung bezeichnen. Das ist, wenn man nicht spürt, wie die Zeit verstreicht. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet und merkt gar nicht, dass es schon so spät ist.
Entspannt sitzt Huda Khairat auf einem Hocker, mitten in Meister Edouanis nach Holz duftender Werkstatt. Sie probiert eine fertige Laute aus. Jeder kleine Fehler, jeder Riss und jede Unebenheit seien hörbar. Um jeden Preis sei Perfektion gefragt, habe sie gelernt. Die Ausbildung sei ihr nicht immer leicht gefallen, selbst Tränen seien geflossen.
Ich habe einmal geweint, als ich die Lamellen für den Bauch der Laute in ihre Form gebogen habe. Du kannst mehr als 3 oder 4 Stunden damit zubringen, sie aufzureihen. Als dann eine der Lamellen brach, habe ich geweint.
Denn dann musste sie von vorn anfangen. Zum Preis von umgerechnet 800 bis 1500 Euro sind die Lauten nicht für jedermann in Marokko erschwinglich. Eine zu bauen dauere mindestens einen Monat, sagt Meister Edouani. Huda Khairat setzt jedoch anders als der Meister nicht nur auf klassisches Handwerk, sondern auch auf ihren Computer.
Man kann ihn benutzen, um technische Zeichnungen zu machen und auch um 3D-Modelle zu erstellen. Es hilft, Kosten und Arbeitszeit zu verringern. Es würde mir auch helfen, Produkte genauer den Vorgaben der Kunden gemäß zuzuschneiden.
Denn nicht jede Laute sei gleich. Die junge Frau will sich auch nicht auf die Herstellung von Musikinstrumenten beschränken, sondern möglichst in einer Kooperative mit anderen jungen Handwerkern eine ganze Produktpalette entwickeln und den Beruf modernisieren. Die Bewahrung des kulturellen Erbes und eines traditionellen Handwerks, sagt auch UNESCO-Landesdirektor Fault, bedeutet nicht, dass alles so bleiben müsse wie zuvor.
Es sind traditionelle Berufe, aber es sind lebendige Berufe, die dazu bestimmt sind, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Art und Weise, wie man dieses oder jenes vor 100 Jahren gemacht hat, kann sich der modernen Welt anpassen und gleichzeitig den Traditionen treu bleiben.
Huda Khairat glaubt, dass sie als einzige Frau unter den Lautenbauern eine besondere Verantwortung trage. Sie will auch andere Frauen für ihren Beruf gewinnen und sie will beweisen, dass ihr Handwerk eben keine Männerdomäne ist. Sie sei überzeugt davon, dass Frauen in Marokko überall Erfolg haben könnten.
Wir haben marokkanische Pilotinnen, die verheiratet sind. Wir haben marokkanische Frauen in allen Bereichen, die ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben herstellen können. Das kriege ich auch hin, hoffe ich.
Meister Buchta Edouani ist jedenfalls zufrieden mit Huda Khairat als Nachwuchskraft. Aber dass er sich als Lautenbauer jemals zur Ruhe setzen könne, das glaube er trotzdem nicht. In seinem Beruf gebe es keinen Ruhestand. Er jedenfalls wisse nicht, ob und wann er in Rente gehen werde.
Das war unterwegs. Ich bin Tina Witte.
Wirtschaft Update
mit Johannes Frevel. Deutsche Exportunternehmen haben im April weniger ins Ausland verkauft. US-Präsident Donald Trump und die Zölle. Erste Folgen sind auch in der deutschen Wirtschaft angekommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Ausfuhren im April gegenüber März um 1,7% gesunken. Gegenüber dem April des Vorjahres ist das ein Minus von 2,7%. Im April wurden Waren insgesamt im Wert von 131 Milliarden Euro exportiert, davon 13 Milliarden in die USA. Im April hatte US-Präsident Trump Zölle in unterschiedlicher Höhe auf fast alle Importe verhängt, darunter auf Stahl, Aluminium und Autos. Das schlägt mit einem deutschen Exportminus von 10,5% in die USA zu Buche. Die deutsche Wirtschaft hat offenbar zunehmend Probleme, ihre Güter in den USA zu verkaufen. Allerdings hatten Großhändler und Hersteller versucht, vor dem Zolltermin so viel wie möglich Waren in die USA zu schaffen. Der Export stieg durch diesen Vorzieheffekt im März auf 14 Milliarden Euro. Entsprechend fallen nun die Zahlen statistisch im April. Wie sich der Zolleffekt dabei genau eingrenzen lässt, das ist aus den vorliegenden Zahlen bisher nicht genau erkennbar. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung.
Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. 2 Brillen, 1 Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look. Robin Look, der unverschämt günstige Optiker.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche.
Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbär-Ballon. Einfach Kuschelweich-Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweich-Frische. Weich, weicher, kuschelweich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus und in Richtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Föben 10 Minuten extra. A13 Dresden Berlin zwischen Ortrand und Schwarzheide Stau nach einem Unfall 10 Minuten plus Richtung Berlin und Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Rudolf-Wissell-Brücke ist nach einem Unfall die linke Spur blockiert. B1, B5 auf der Straße Alt-Kaulsdorf stadtauswärts gibt es in Höhe Chemnitzer Straße Behinderungen durch einen defekten LKW, Stau ab Alt-Biesdorf. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Werner Schoninger. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt. So sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Das treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Im Bundestag ist heute über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert worden. Innenminister Dobrindt verteidigte den Gesetzentwurf der Koalition zum Familiennachzug. Er sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden.
Diese Maßnahme, sie wirkt übrigens in zwei Richtungen. Zum einen wirkt sie direkt, weil 12.000 Menschen weniger jedes Jahr nach Deutschland nachgezogen werden. Und zum anderen wirkt sie, weil der Pull-Faktor, die Logik der Schleuserbanden, sie wird durchbrochen. Das heißt, dass diese Logik, es muss einer nach Deutschland schaffen und dann kann die Familie nachgezogen werden. Diese Logik, sie wird schlichtweg durchbrochen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Die Lufthansa will ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Als Termin dafür hat die deutsche Fluggesellschaft den 23. Juni genannt. Die Entscheidung beruhe auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse, hieß es. Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Austrian und Swiss wollen demnach die israelische Metropole wieder anfliegen, das erfolge aber nach und nach. Die Verbindungen waren Anfang Mai eingestellt worden, nachdem eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen nahe dem Airport von Tel Aviv eingeschlagen war. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Danach soll es vom kommenden Jahr an einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge der Abgeordneten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen, auf rund 9.800 Euro im Monat. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und andere Vorstellungen von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls wies die Co-Leiterin des Karnevals Seifert im RBB 24 Inforadio zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden habe, das sei ein besonderes Anliegen. Dafür wollten sich auch mindestens 40 freiwillige Helfer am Tag nach der Parade an einer Aufräumaktion beteiligen.
Der Berliner Polizeihubschrauber ist im vergangenen Jahr deutlich öfter im Einsatz gewesen als in den Jahren davor. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach stieg der Helikopter gut 450 Mal auf. 2023 waren es rund 390 Flüge und in den Jahren davor noch weniger. Meistens geht es den Angaben nach darum, vermisste Menschen zu suchen oder Tatverdächtige, die auf der Flucht sind. Auch bei größeren Demonstrationen kommt der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch. Die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau-Eiskeller 19 Grad und in Schönefeld 22, in Grünow 17 und in Cottbus 23 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Hauswart im Studio. Schönen guten Morgen. Sein Gastgeschenk, eine Geburtsurkunde von Trumps Großvater, und damit schien der Bundeskanzler gestern gepunktet zu haben, denn der Ton zwischen Merz und dem US-Präsidenten war freundlich und wertschätzend, auch wenn Trump in langen Monologen sich und seine Politik wieder mal ausführlich lobte, nutzte Merz die Gelegenheit, im Oval Office eigene Akzente zu setzen, etwa beim Thema Ukraine. Insgesamt zeigte sich der Kanzler anschließend zufrieden.
Ich fahre zurück mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, auch in der unterschiedlichen Karriere, die wir gemacht haben zwischen Politik und Wirtschaft. Das bringt ja auch ein bisschen zusammen, und ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können, uns bald schon wiedersehen. Wir werden da noch im Juni uns zweimal wiedersehen, einmal auf dem G7-Gipfel in 2 Wochen in Kanada, dann auf dem direkt danach stattfindenden NATO-Gipfel in Den Haag. Also wir werden jetzt in kurzer Abfolge mehrere Gelegenheiten haben, uns zu sprechen. Wir haben heute ein Fundament gelegt für sehr gute, persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche.
Der Zollstreit zwischen der EU und den USA kam dann erst beim gemeinsamen Mittagessen zur Sprache. Auch hier gab sich Merz zuversichtlich.
Wir haben eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Weißen Haus und dem Kanzleramt verabredet in dieser Frage. Wir werden also auch Beauftragte entsenden, die diese Themen, diese Gespräche weiter führen. Und wir wollen hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Das betrifft ja auch deutsche Industrie, die Automobilindustrie etwa. Ich habe ihm auch nochmal erläutert, wie stark die Automobilindustrie hier in Amerika ist. Die deutsche Automobilindustrie in Amerika und fast genauso viele Fahrzeuge aus Amerika heraus exportiert, wie aus Deutschland nach Amerika importiert. Das sind Zahlen, die einfach wichtig sind, um das gegenseitige Verständnis auch zu verbessern. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
Also unterm Strich kann man festhalten, beim Treffen zwischen Merz und Trump ist alles gut gegangen, und das heißt schon viel, denn inzwischen nennen manche US-Journalisten das Oval Office auch die Danger Zone, also die Gefahrenzone, weil dort manche Staatschefs öffentlich gedemütigt und regelrecht runtergeputzt werden. Auch die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat das Treffen gestern verfolgt. Heute früh war sie bei uns im Interview und hat meiner Kollegin Angela Ulrich gesagt, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Ja, das hat er, und ich muss sagen, da haben sich ja zwei Männer getroffen, die ja nun große Nationen hinter sich wissen, und das im Vorgespräch, also auch im öffentlichen Vorgespräch, man mehr darauf geachtet hat, wer wie, wo, wann die Augenbrauen zucken lässt oder was sein könnte, ist schon bizarr genug. Aber Merz hat es gut gemacht, und ich glaube, er war erleichtert, dass Trump mehr über sich gesprochen hat, ihn dann auch eingebunden hat ins Gespräch, aber dass auch die Herren auf der Couch neben Herrn Trump, also sowohl der Vizepräsident als auch der Außenminister, brav da saßen und nicht zu Wort kamen.
Sie sind ja selbst als Frau der offenen Worte bekannt. Hätten Sie sich noch mehr Klartext von Merz gewünscht?
Nein. Ich glaube, man muss das mal ganz nüchtern sehen. Trump hat sich selbst gelobt, hat gesagt, dass ohne oder wenn es ihn gegeben hätte, und 2020 sei er ja betrogen worden, sein Wahlsieg, das wurde ja auch immer wieder eingebaut, dass Trump erstmal über sich selbst gesprochen hat und dann Bezug genommen hat auf den Kanzler. Ich glaube, dass Merz, ich glaube nicht nur, sondern Merz hat es geschickt gemacht. Gut, er hat auf die deutschen Wurzeln des Präsidenten hingewiesen, hat ihm ja auch ein sehr schönes Geschenk gemacht, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob Trump das wirklich so schön findet, weil seine deutschen Wurzeln ja eher unangenehm sind. Aber es war eine höfliche Geste. Ich glaube, das ist wichtig. Und was noch wichtiger war, wenn wir auf das Thema US-Streitkräfte kommen, hat Trump gesagt, selbstverständlich bleiben die Soldaten in Deutschland. Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art, ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, dass man müsse die Kinder, oder das sei ja bei dem Kampf, er hört jetzt auf, bei diesem furchtbaren Krieg, darauf hingewiesen hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf. Er hat damit nämlich die Ukraine auf die Ebene Russlands gehoben, lass die beiden sich mal knüppeln und dann irgendwann hören sie auf. Das ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Ja, das war der Moment, wo er am klarsten widersprochen hat und eben klargemacht, wer der Aggressor ist, Russland. Aber glauben Sie, dass Trump dann da auch eine Lernkurve hat nach so einem Einwurf von Merz oder verpufft das sowieso?
Naja, das ist die Frage. Also ich glaube, dass nach dem Gespräch Merz mit Sicherheit sehr aufgeräumt war, hinter den Kulissen mit dem Präsidenten zu sprechen. Man hörte die Steine vom Herzen bis nach Deutschland poltern. Was dann einzeln besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber es ist mit Sicherheit besser so als anders. Und wenn Trump nach Deutschland kommen sollte, beziehungsweise, was momentan noch wichtiger ist, im Begriff, dass die NATO sich jetzt trifft, ist das schon ein wichtiges Zeichen und auch einfach eine gute Atmosphäre. Wir müssen ja beim amerikanischen Präsident, wenn ich das so sagen darf, arbeiten mit dem, was am Tag des Momentes relevant ist. Wir wissen natürlich nicht, was ein, zwei, drei Wochen später ist. Und diese Unberechenbarkeit macht das Arbeiten im Grunde so schwierig mit Trump.
NATO-Gipfel, Sie haben es schon angesprochen, Ende Juni in Danach und auch G7, da wird ja dann auch nochmal rauskommen, ob das diese Freundschaft oder diese Beziehung zumindest zwischen Merz und Trump irgendwelche Dauer haben könnte. Eine Frage noch, weil die geht an Sie auch, weil das auf EU-Ebene verhandelt wird. Die Zölle, da stehen ja Riesenzölle der USA im Moment noch im Raum und da muss die EU verhandeln. Dass es jetzt zumindest dieses Treffen von Merz mit Trump gab, hilft das im Prinzip auch der EU, Ursula von der Leyen, in der Zollpolitik voranzukommen?
Naja, Merz hat jetzt für die Bundesrepublik Deutschland gesprochen. Merz hat keinen Auftrag bekommen, für die EU zu sprechen. Man darf ja nicht vergessen, in der EU sitzen noch 26 andere Länder. Soweit würde ich nicht gehen. Aber dass jetzt mal grundsätzlich das größte Land Europas, dass das ein positiver Einstieg war, ist immer hilfreich. Die Gespräche in Europa werden mit Sicherheit härter werden. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht relativieren.
Das sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Die Erleichterung ist also groß, dass es zwischen Trump und Merz so harmonisch verlaufen ist. Kein Streit über Zölle, kein Streit über den Ukraine-Krieg. Kann man ausgehend von dem Treffen jetzt hoffen, dass auch konkrete Fortschritte bei den Themen gemacht werden? Armin Laschet, der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, bleibt da vorsichtig. Er hat heute Morgen in der ARD erklärt, worauf es jetzt ankommt, wenn man Trump bei der Unterstützung der Ukraine bei der Stange halten will.
Da wird man jetzt wieder nachlegen müssen. Es hat das ja schon gegeben bei der Begegnung in Kiew mit den Kollegen aus Frankreich, Polen und Großbritannien, wo man Trump gebeten hat, Druck zu erhöhen. Hatte er dann zugesagt? Das ist dann doch nicht passiert. Also ich glaube, das braucht eine Kontinuität, die sich ja auch in diesem Monat fortsetzen wird.
Denn Friedrich Merz und Donald Trump werden sich auf dem G7-Gipfel und auf dem NATO-Gipfel bald wieder sehen. Aber auch wenn das erste Treffen positiv verlief, Armin Laschet fürchtet, dass da im deutsch-amerikanischen Verhältnis grundsätzlich etwas ins Rutschen geraten ist.
Es gibt vielleicht noch viele Gemeinsamkeiten, aber diese blinde Verlässlichkeit, dass ein deutscher Bundeskanzler in die USA reist, freundlich empfangen wird und die eng beieinander sind, die ist nicht da. Es muss alles erkämpft werden und umso mehr muss sich Europa jetzt selbst vorbereiten, handlungsfähig zu werden. Mhm. Man kann hoffen, so eng wie möglich, dass die Amerikaner dabei sind. Aber der Moment, dass sie mal Nein sagen, auf den muss Europa sich vorbereiten.
Mahnt Armin Laschet von der CDU, der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Weltweit wird heute der 150. Geburtstag von Thomas Mann gefeiert. 1933 ging er nach der Machtergreifung der Nazis ins Exil und kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück. Sein Wohnhaus in Los Angeles, heute Künstlerresidenz, musste aufgrund der Waldbrände im Januar geschlossen werden. Pünktlich zum Geburtstag wird nun wieder der Betrieb aufgenommen. Auch erste neue Stipendiaten kommen nach L.A. Unser Korrespondent vor Ort, Reinhard Spiegelhauer, hat sie besucht.
Dieses Haus sehen, die Aura von Thomas Mann spüren und die Luft riechen, bin total begeistert.
Anfang der Woche. Robotikprofessor Robert Riener von der ETH Zürich steht auf dem Rasen des Thomas-Mann-Hauses in den Hügeln von Los Angeles. Er ist einer der ersten Stipendiaten, die in das wiedereröffnete Haus einziehen werden. 5 Monate lang war die transatlantische Begegnungsstätte geschlossen, schildert Programmdirektor Benno Herz.
Das Haus selbst war zwar nicht direkt von den Flammen betroffen, wurde aber durch die toxischen Aschepartikel und den Ruß eben doch in Mitleidenschaft gezogen und musste jetzt eben professionell gereinigt und restauriert werden.
Von 1942 bis 1952 lebte der Schriftsteller hier im kalifornischen Exil. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle gingen ein und aus. Mit Hilfe der BBC redete Mann von hier aus seinen Landsleuten in Deutschland ins Gewissen.
Hitler prahlt, sein Reich sei bereit zu einem 10, ja 20-jährigen Kriege. Ich nehme an, dass ihr Deutsche euch euer Teil dabei denkt.
Während seiner Zeit in den USA setzte sich Mann mit den Wurzeln des Faschismus, mit demokratischer Erneuerung und mit dem Leben im Exil auseinander. Nachdem die Bundesregierung das Haus 2016 erwarb, wurde es in diesem Geiste als transatlantische Begegnungsstätte wiederbelebt. Das Motto des Stipendienjahres 2025 lautet »Across Boundaries« – über Grenzen hinweg. Thomas Mann-Kenner und Robotiker Robert Riener war schon vor einiger Zeit auf das Stipendienprogramm aufmerksam geworden. Im vergangenen Jahr bewarb er sich.
Across Boundaries, habe ich gedacht, das passt super, weil ich mich eben gerade mit der Thematik beschäftige, wie man Technik und Gesellschaft zusammenbringt. Welchen Einfluss kann dieses Thema haben in Bezug zur Politik, zur Demokratie?
Also das Tolle an Kunst und Kultur ist, es handelt davon, dass man die Welt als eine gestaltbare Welt behauptet. Und das ist das, was es auch nach wie vor und gerade jetzt wichtig macht.
Steven Walter ist ein weiterer Stipendiat, der in das Thomas-Mann-Haus einzieht. Für den Intendanten des Beethoven-Festes in Bonn gibt es gleich mehrere Anknüpfungspunkte.
Musik, die auch Thomas Mann sehr geprägt hat und transatlantische, ich bin auch ein halber Amerikaner und natürlich die Literatur. Und diese drei Sachen zusammenzubringen, ist eine schöne Sache hier.
Walter stammt aus einer deutsch-amerikanischen Familie. Er trägt ein Hemd mit dem Samuel Beckett-Zitat »Fail better«. Scheitere großartiger.
Das Positive am amerikanischen Wesen ist der Optimismus, glaube ich. Das ist etwas, was wir eigentlich wiedererwecken müssen. Gerade auch das transatlantische Verhältnis halte ich doch für extrem wichtig. Und da, glaube ich, kann gerade Kultur und muss Kunst und Kultur da eine Rolle spielen, sie wieder abzureißen.
Zur Eröffnung hat Programmdirektor Benno Herz einen abwechslungsreichen Abend geplant. Unter anderem mit szenischen Lesungen und mit Musik.
Steven Walter hat ein wunderschönes Musikprogramm zusammengestellt, was Bezug nimmt auf Thomas Manns Exilroman Dr. Faustus. Und wir freuen uns, diesen ersten Abend im Thomas Mann-Haus wirklich einfach sehr schön und welcoming, wie man hier sagen würde, zu gestalten.
Sagt Benno Herz, der Programmdirektor des Thomas Mann-Hauses in Los Angeles. Das öffnet heute zum 150. Geburtstag des Schriftstellers wieder. Und Thomas Mann beschäftigt uns heute auch weiter in etwa 10 Minuten, erzählt Literaturkritiker Volker Wiedermann, warum ihn das Werk des literarischen Magiers fasziniert. Und am Nachmittag geben wir Einblicke in eine neue Biografie, die unveröffentlichtes Material zutage gefördert hat. Der Blick aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Bedeckt ist es gerade, später lockert es dann ein bisschen auf, aber es kommt auch Regen und auch kurze Gewitter und dabei ist es stürmisch. Die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir zwischen 17 Grad in Grünow und 23 in Cottbus. Berlin so im Mittelfeld.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 10 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder. Jetzt habe ich mich hier wieder verblättert. Verzeihung. Und in Richtung Dreieck Werder auf der westlichen A10 Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier verlieren Sie etwa 20 Minuten. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Schwarzheide, Stau nach einem Unfall, plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, B5, B1, B5 auf der Straße Alt-Kaulsdorf, stadtauswärts gibt es in Höhe Chemnitzer Straße Behinderungen durch einen defekten LKW, Stau bereits ab Alt-Biesdorf. Und einige Minuten länger brauchen Sie auch auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg. Auf der B2 stadtauswärts vor Malchow, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und den Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, rundherum bereits stockender Verkehr. Und unser Programm, das gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
12 Uhr.
rbb24inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschert, guten Tag. Die Wirtschaft wieder in Gang bringen, das will die Bundesregierung. Allerdings sorgt der US-Präsident immer wieder vor Turbulenzen an den Märkten. Das drückt auf die Wachstumserwartungen, auch bei der Bundesbank. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Die Lufthansa will ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Als Termin dafür hat die deutsche Fluggesellschaft den 23. Juni genannt. Die Entscheidung beruhe auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse, hieß es. Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Austrian und Swiss wollen demnach die israelische Metropole wieder anfliegen, das erfolge aber nach und nach.